Viele von euch oder wir alle, wir kennen das ja eigentlich, dass sich manchmal unser Leben so anfühlt, als sei es so ein Spiegel, der auf den Boden fällt, klirr, und dann heben wir ihn wieder hoch. Und wenn wir da reinschauen, merken wir, ups, wie sehe ich denn aus? Und dann stellen wir aber fest, Moment, das liegt ja an dem Spiegel. Ich habe so einen Spiegel zu Hause, und zwar ist das ein Spiegel, vielleicht kennt ihr das, wenn jemand mit einem Wohnwagen unterwegs ist, die haben dann immer so Verbreiterungen von Spiegeln am Auto dran. Und bei mir ist der linke Spiegel, der hat so ein paar Risse drin. Und immer wenn ich da reingucke in diesen linken Spiegel, dann sieht man das, was von hinten kommt, immer nur so bruchstückhaft oder halb kaputt. Und diese Scherben, manchmal sind die in unserer Beziehung zu Gott auch so. Und sie liegen einfach vor uns. Und gleichzeitig ist Gott nicht so wie ich. Er nimmt nicht so einen Tesastreifen und versucht, das wieder in Form zu bringen, sondern er macht was Neues draus. Und wir möchten uns heute mal anschauen, wie Gott aus verschiedenen Bruchstücken unseres Lebens etwas Neues schafft, wie er neues Leben einhaucht, wie er uns, ja, Update ist vielleicht das geringere Wort, aber Gottes Update für dein Leben und für dein Umfeld, was er sich dabei denkt, was er dafür bereithält. Zuerst möchte ich in einem ersten Teil der Predigt so einen ganz großen Bogen spannen. Ein Bogen spannen von Gottes Geschichte und dir helfen einzuordnen, in welchem Denken steckst du momentan. Denn ihr kennt das von euren Smartphones, wenn ihr ein Update herunterladet, dann gibt es da Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch in jedem Update wieder Unterschiede. Und es kann sein, dass du schon längst ein neues Update hast, aber deine Gesten und das, was du mit deinen Fingern machst oder was, ist immer noch im Alten verhaftet. Oder du hängst noch in einer Wählscheibe fest oder was auch immer. Also, ich habe mal 4 Phasen herauskristallisiert, wenn Gott die Realität neu macht. Und das baut auf unserer diesjährigen Jahreslosung alles neu. Hier mal der Übersicht, lasst euch nicht erschlagen, ich erkläre das so nach und nach. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen und aus dem Nichts ist alles neu geworden. Alles ist neu aus dem Nichts geworden. Dann gab es den Fall und es entsteht eine neue, zerbrochene Realität. Weiter geht es mit Jesu Tod und Auferstehung. Da gibt es eine Neugeburt, entsteht wieder etwas Neues. Neugeburt der Hoffnung. Und dann der Abschnitt, aus dem das Motto kommt, die Jahreslosung kommt, Gottes neue Welt, die Vollendung der Welt. Und diese 4 Phasen, könnte man sagen, bilden einen großen Bogen von Gottes Heilsgeschichte. Das ist nicht die Art und Weise, Gottes Heilsgeschichte aufzuteilen, da kann man auch eine schöne 7 draus machen. Aber es ist eine Möglichkeit, um das mit diesem Begriff neu zu gliedern. Also wenden wir uns den Phasen zu und die Frage ist immer, in welchem Betriebssystem, in welchem Operationssystem bist du unterwegs? Tickst du richtig an der Stelle, in dem, was gerade die Phase ist? Die erste Phase, alles neu aus dem Nichts. Gott schuf die Welt am Anfang aus dem Nichts und Gott sah alles, was er gemacht hatte und es war tatsächlich gut. Das ist wie ein weißes Blatt Papier, was vor einem liegt, wo da nichts beschrieben ist. Wo alles neu ist, wo alles gut ist, ist der Urzustand. Es gibt keine Vorgeschichte. Es gibt keinen Schmerz, sehen wir auf der nächsten Folie, keine Trennung. Alles war in perfekter Harmonie. Gott mit der Welt, mit uns. Und das Leben kann sozusagen beginnen. Alles ist neu. Das ist wie ein frisch installiertes Betriebssystem. Wie wenn du ein neues Smartphone in die Hand nimmst und wow, du packst es aus und du merkst, hey, da sind keine Fingerabdrücke drauf. Da sind keine Kratzer, da sind keine Einkerbungen oder irgendetwas anderes. Du packst es aus und sagst, wow, alles neu. Ich bin der Erste, der es in der Hand haben darf. Das ist was ganz Besonderes. Oder du hast den Luxus und steigst in einen Neuwagen, der vor dir noch nicht gefahren wurde. Auch keine 80 Kilometer, sondern tatsächlich mit dieser Null von drin. Und es riecht nach neu. Es ist alles frisch und die Fahrt kann beginnen. Du bist der Erste, der das Auto einfahren darf. Kein anderer hat das Ding getreten. Du bist der Erste. Du kannst das Ding jetzt prägen. Das ist diese neue Realität, die Gott am Anfang der Welt schafft. Gott ist ein Gott, der immer wieder Neues schafft. Und so ist es der Anfang dieser Welt. Nicht viel später kommt allerdings eine neue Realität zum Tragen. Nämlich eine leider zerbrochene Realität, wie wir sie gleich sehen. Die Menschen haben gegen Gott rebelliert, das Ergebnis des freien Willens. Gott hat ihnen eingeräumt, sich gegen ihn entscheiden zu dürfen, und sie nutzen die Gunst der Stunde und sagen, wir möchten selbst Gott sein, wir möchten sein wie Gott oder besser wie Gott. Und das liegt irgendwie in jedem von uns drin. Und wir stellen fest, Zerbruch kommt ins Leben. Die Vergehen, die haben wie eine Mauer gebaut, die zwischen uns und unserem Gott sind, die sein Angesicht verhüllen. Und wo wir merken, da steht einfach was zwischen uns. Und diese Abkehr wurde den Menschen schlagartig bewusst. Wieder etwas Neues. Und hier stellen wir fest, neu ist nicht immer gut, sondern neu bringt auch manchmal Einschritte, in diesem Fall Rückschritte oder sogar Distanz mit sich. Und das sehen wir auch. Die Auswirkungen auf der nächsten Folie, Schuld, Scham, Tod, Distanz hält in der Welt Einzug und die Trennung von Gott, von der Quelle des Lebens. Das ist sozusagen das Operating System, in dem die Welt drin ist, in dem die Welt gefallen ist. Diese perfekte Harmonie von Anfang, dieses weiße Blatt Papier gehört der Vergangenheit an. Alles hat eine Vorgeschichte. Deine Prägung hat eine Vorgeschichte. Du selbst bringst so viel mit von deinen Vorfahren, von deinem Elternhaus, von deiner Familie. Du kannst es nicht ungeschehen machen. Du trägst kein weißes Blatt Papier mit heran. Selbst wenn du als Baby, als neugeborenes Kind auf die Welt kommst, bist du bereits geprägt und wirst weiter geprägt. Du kannst nichts ungeschehen machen. Selbst was im Mutterleib geschehen ist, was deine Mutter erlebt hat, du kannst es nicht ungeschehen machen. Du warst dabei, du hast es miterlebt. Und wir stehen gerade am Anfang von der Forschung, was die Prägung auch für Auswirkungen auf unser Genom, auf unsere DNA hat, wodurch wir einfach geprägt sind. Und jetzt ist die Frage, boah, das ist ja eine ganz schöne Last, die wir dann mit uns herumschleppen. Und viele Menschen stellen sich die Frage, hey, wo soll das denn hinführen? Wie kann man denn da frei werden davon? Und das Operating System in diesem Modus ist, man gibt sich Mühe, man strengt sich an, man will ein besserer Mensch werden, man will sich selbst optimieren. Und das ist Religion. Religion versucht, aus dem Alten rauszukommen, etwas Neues zu erschaffen. Versucht, ein besserer Mensch zu werden, besser vor Gott dazustehen, nur um dann festzustellen, man kann zwar diese Scherben putzen, aber das Bild wird nicht wiederhergestellt. Du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, einzelne Scherben zu putzen. Und es ist eine mühselige Arbeit. Es ist auch eine tolle Arbeit, weil man hinterher reinblicken kann und der Dreck ist weg. Aber das Bild, das Ebenbild Gottes, ist dadurch noch lange nicht wieder da. Und dann geht es weiter. Zum Glück geht Gottes Heilsplan weiter, nämlich der dritte Part von Gottes Heilsplan, wo Gott alles neu macht. Das ist Jesu Tod und Auferstehung. Da wird die Hoffnung wiedergeboren. Und es heißt in 2. Korinther 5, Vers 17 so, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist geworden. Jesus bricht diese Macht der gebrochenen Realität. Er bricht diese Macht des Zerbruchs. Und durch sein Kreuz macht er den Weg frei, damit Menschen trotz dieser Risse, trotz dieses Zerbruchs wieder mit ihm in Berührung kommen können, in Verbindung kommen können. Es ist der Beginn zu einer Wiedergutmachung. Das ist wie eine Restaurierung eines Hauses, eine aufwendige Restaurierung oder eines Möbelstücks oder eines Gemäldes, um den Urzustand wiederherzusetzen. Aber hier läuft es etwas anders ab. Hier nimmt der Künstler diese Stücke und bringt sie mit Gold wieder zusammen, sozusagen mit Gottes Gnade. Und er macht, das Alte wird wieder heil, indem etwas Neues mit neuem Wert da reinkommt und die Stücke wieder zusammenbringt. Und das ist die Umkehr, das ist das Leben mit Jesus. Leben mit Jesus bedeutet, dass Jesus dein Leben, die Scherben deines Lebens wieder neu zusammensetzen möchte, deines Charakters. Er möchte durch die Nachfolge, wenn du ihm nachfolgst, wenn du dein Leben mit ihm gestaltest, möchte er ein Neues schaffen und neue Hoffnung in dein Leben reinbringen. Und das ist die große Chance, die in der jetzigen Zeit besteht. Das Paradies haben wir hinter uns gelassen, den Urzustand. Da würde wahrscheinlich jeder mitgehen. Diese zweite Phase, von der ich gerade gesprochen habe, die Phase des Zerbruchs, in der stecken wir mittendrin. Und hier gibt es aber diese Hoffnung. Und diese Hoffnung, die ist in Jesus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Dadurch hat er den Tod überwunden, wie wir auf der nächsten Folie sehen. Er hat die alte Realität besiegt Und er stellt die Beziehung zu Gott wieder neu her. Er hat Schande und Schuld überwunden. Er entschuldigt uns vor Gott. Er entschämt uns vor Gott und voreinander. Und dies führt alles dazu, dass es eine neue Welt gibt. Und da sind wir beim großen Finale von Gottes Heilsplan. Gott macht alles neu. Der vierte Teil von Gottes Heilsplan ist diese neue Welt, diese Vollendung. Siehe, ich mache alles neu, wo unser Vers aus der Losung herkommt. Das ist das Ziel der Reise. Gott schafft eine neue Realität, in dem diese alte Schöpfung, die wir in der ersten Phase gesehen haben, wieder neu hergestellt wird. Dort fließt es neu zusammen. Es gibt kein Leid mehr, es gibt keinen Tod mehr. Und diesmal bleibt das Neue für immer neu. Das ist wie wenn ein Marathonläufer endlich ins Ziel kommt, das, worauf er hingearbeitet hat. Er kommt zu Hause an, dort, wo er eigentlich hingehört. Keiner von den Marathonläufern gehört auf die Marathonstrecke. Er gehört nach Hause ins Bett am besten. Aber das ist das, wo er ankommen soll, wo er hingehört. Und das ist das, wo jeder Mensch hingehört. Jeder Mensch gehört in die Gegenwart Gottes. Dort ist er am besten aufgehoben. Dort geht es uns auch am besten. In welcher dieser vier Realitäten lebst du? Jetzt nochmal die vier auf einen Punkt. Genau, danke. In welcher dieser vier Realitäten lebst du? Es gibt Leute, die leben ihrer Zeit voraus. Die leben schon mit dem Kopf im Himmel und ihre Füße sind gar nicht verwurzelt, verankert. Oder lebst du noch in einer alten Realität? Hängst du alten Sachen nach? Idealzuständen, Dingen, die kaputt gegangen sind. Gottes Einladung gilt immer in die Gegenwart und einen Ausblick für die Zukunft. Gott lädt uns ein, nicht blind für unsere Realität zu sein. Gott ist nicht blind für Zerbruch. Gott ist nicht blind für unsere Realität und er lädt uns ein, mit offenen Augen uns anzusehen, ehrlich uns anzusehen, nicht über Fehler, Makel, Schwächen und so weiter hinwegzusehen, sondern das, was nicht in Ordnung ist, das ist nicht in Ordnung. Das ist für Gott auch nicht in Ordnung. Gott sagt auch nicht einfach, schwamm drüber. Wenn ich Fehler mache, dann wird Gott die auch als Fehler benennen. Und ich darf sie auch als Fehler benennen. Aber dafür gibt es ja Vergebung. Dafür gibt es Gottes Gnade, die dann wie Gold hineinfließt in diese Risse und unser zerbrochenes Bild, unser zerbrochenes Ich wiederherstellt. Ich möchte jetzt kurz Gelegenheit geben, einfach zum Reflektieren, so einer Minute oder ein paar Sekunden der Stille, vor Gott zu kommen, zu sagen, wo stehe ich gerade? Hilf mir, Vater, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen oder vielleicht diese Einladung von Gott zu hören, komm in meine Realität. Diese vier Phasen, die zeigen uns, dass Gott unsere Geschichte nicht losgelassen hat. Er ist der Spezialist für das Neue. Und genau diese Kraft, die die Welt erschaffen hat und die neue Welt schafft, die Tote auferweckt, die will in dir Gestalt gewinnen. Okay, kurze Pause. Die will in dir Gestalt gewinnen. Diese Kraft, diese Allmacht will in dir und durch dich Gestalt gewinnen. Und das ist der nächste Schritt. Jetzt haben wir den großen Bogen gespannt, dieses alles neu. Und ich möchte dieses alles neu, Gottes Update für dich und dein Umfeld herunterbrechen auf drei Lebensbereiche. Das ist sozusagen der praktische Part der Predigt. Auf diese drei Lebensbereiche. Und zwar, das ist die Beziehung zu dir, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu dir selbst und die Beziehung zu deinem Umfeld. Das sind die drei Lebensbereiche, wo ich versuchen werde, dieses Update Gottes, diese neue Realität Gottes herunterzubrechen. Schauen wir uns das an, diese Beziehung zu Gott. Da geht es darum, von einem religiösen Pflichtprogramm wegzukommen hin zu einer lebendigen Quelle, nämlich zu Gott selbst, zu dieser lebendigen Quelle Gottes. Interessanterweise habe ich, obwohl das ein völlig neutestamentliches Thema ist, gibt es ganz tolle alttestamentliche Verse, die genau das aufgreifen. Zum Beispiel, das ist aus Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Dort heißt es: Auf, meine Seele, lobe Jahwe und vergiss nicht, was er für dich tat. Gott tut für dich. Das ist Gott als lebendige Quelle für dein Leben. Gott tut für dich. Er vergibt dir all deine Schuld, all das Testament. Er ist es, der all deine Krankheit heilt, all das Testament. Gott stößt die Tür damals schon weit auf und weiter, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang und der dir wie beim Adler das Jungsein erneuert, der sozusagen dein Gefieder immer wieder erneuert. Und das ist keine theoretische Anwesenheit Gottes in deinem Leben, sondern das kann Realität werden. Das ist Gottes Gegenwart in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Sein. Das ist wie, ich stelle mir das so vor, vielleicht habt ihr das auch erlebt, wenn ihr eure Weihnachtsdeko rausholt und dann vom Vorjahr noch so eine Batterie drin ist. Die nimmst du raus und dann siehst du, manchmal sind so ein paar Salzkristalle an den Polen und manchmal reicht es aus, einfach nur diese Salzkristalle rauszukratzen und dann kann der Strom wieder fließen. Manchmal ist es so schlimm, dass die Platine mit vergilbt ist oder angeätzt ist oder wie auch immer. Manchmal reicht es einfach, wenn man diese Kristalle da rauskratzt und schon ist diese Kraftquelle wieder da. Schon kann dieser Strom, diese Energiequelle, die einfach da ist, dir wieder Kraft spenden. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass sich so ein paar Salzkristalle zwischen dich, zwischen deinem Leben und zwischen Gott eingeschlichen haben. Kratz die mal raus, die Teile, dass Gottes Energie, dass seine Kraft wieder fließen kann. Vielleicht hilft es, wenn du an der Stelle Gebet wieder entdeckst und Gebet als Kraftquelle entdeckst. Und statt eines Pflichtprogramms mit Gott, wo es eher darum geht, einen Behördengang zu erledigen, jetzt muss ich noch zu Gott ein Formular ausfüllen und so weiter, dass du das wie eine Art Einladung zum Kaffee siehst. Kaffee mit Gott. Vielleicht hilft es dir auch, vor Gott einfach ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich fühle mich jetzt einfach nicht, wie mit dir zu reden. Probier das mal aus. Gott hält das aus. Der hat das schon oft gehört, zum Beispiel von mir. Er kennt das bereits. Diese Ehrlichkeit in der Beziehung zu Gott schafft eine Lebendigkeit, weil sie wegkommt von Formalitäten, weil sie wegkommt von Anträgen, weil sie wegkommt von einem formalen Denken zu Gott, hin zu einem Beziehungsdenken zu Gott, hin zu einem Auftanken zu Gott, bei Gott, bevor dein Akku leer ist. Und vielleicht kennst du dieses Bild vom Smartphone. Der Akku eines Smartphones hält am längsten, wenn er in einem gewissen Bereich immer wieder geladen wird. Nämlich nicht von 5 bis 99, sondern zum Beispiel von 20 bis 70, sagen manche. Wenn du den Akku zu sehr leer laufen lässt, dann schädigst du ihm auf Dauer. Ich glaube, das ist für unsere Seele genauso. Wenn unsere Seele zu lange zu leer ist und zu oft zu leer ist, dann rauben wir ihr die Kapazität, sie wieder aufzuladen. Deshalb frühzeitig bei dieser lebendigen Quelle, bei Gott zum Aufladen gehen. Kein religiöses Pflichtprogramm, sondern eine lebendige Quelle. Und Gott kann zur lebendigen Quelle werden. Die Bibel kann für dich eine richtig lebendige Quelle sein. Wenn du sie regelmäßig liest und sie dir so nach und nach erschließt, wirst du merken, dass sie eine Kraftquelle ist für dein Leben. Da wirst du merken, dass sie nicht langweilig ist, sondern dass sie spricht und dass der Heilige Geist dir Sachen direkt ins Herz sagt und du so glücklich bist, weil du merkst, es ist so lebendig. Und du merkst, da ist eine Weisheit da und eine Trefferquote, die ist einfach nur atemberaubend. Gott spricht mich an auf eine Art und Weise, kein anderer kennt mich so. Wo kommt das denn jetzt bitte her? Das kann weder von mir kommen, der Gedanke, noch von einem Buch oder von was anderem. Das muss der Heilige Geist gewesen sein, der jetzt direkt in mein Leben hineinspricht. Und dazu möchte ich einfach Appetit machen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Gott lebendig zu halten, zu Jesus lebendig zu halten, zum Heiligen Geist lebendig zu halten, sie zu pflegen, die Kontakte frei zu kratzen, den Akku aufgeladen zu halten. Und dann kann es weitergehen. Die Beziehung zu dir selbst, das ist aus meiner Sicht so ein ganz heikles Ding. Nummer 2. Von Selbstoptimierung zur Erneuerung durch Christus. Wisst ihr, warum ich die so heikel finde? Weil wir um uns herum in unserer Welt beobachten können, dass wir uns so leicht um uns selbst drehen können. Weil es so viele Angebote gibt, die sich nur um mich drehen könnten. Wo ich der Nabel der Welt bin, das Zentrum der Welt bin. Und mir suggeriert wird, wenn du dich nur besonders darum kümmerst, wirst du der glücklichste Mensch der Welt sein. Ist aber nicht ganz die Wahrheit. Da fehlen wichtige Bestandteile. Und den machen wir so ein bisschen auf die Spur jetzt. Wir bekommen von Gott zugesagt, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Aufgepasst, nicht dein Geist ist ein Tempel des Heiligen Geistes, okay, ne? Geist, Geist und so weiter, könnte man denken, griechisches Denken, sondern Gott kracht in gewisser Weise durch unsere Barrieren hindurch und durch unser theoretisches Denken, sondern sagt, dein Körper, hallo, dann gucke ich mich an und sage, jo, Chef, mein Körper ist ein Tempel. Ja, das hätte ich gerne, ja, okay. Könnt ihr, ich fühle dir das? Ich habe den Eindruck, ich bin der Einzige, der das fühlt so gerade. Ja? Also ich versuche ja, auf meinen Körper zu achten, ja? Und ich muss zugeben, dass ich die Fastenzeit nicht nur aus rein geistlichen Motiven gemacht habe, sondern auch, weil ich gelesen, gehört und davon überzeugt bin, das hat auch gesundheitliche Nutzen. Da könnte ich euch relativ viel erzählen, könnt ihr auch selbst nachlesen, erforschen und so weiter. Aber ich weiß, dass durch diese knapp 2 Wochen, bei mir waren es genau 11 Tage, Fastenzeit war eine Zeit, wenn ich nur Wasser aufnehme, dann passiert was in meinem Körper. Und das ist gut, was in meinem Körper passiert, weil alles, was da zu viel ist, dem entledigt sich mein Körper. Das baut er ab, da kann er endlich mal was damit anfangen und es wird endlich mal genutzt. Und das hat mir gut getan. Neben allem Geistlichen, was ich erlebt habe und wo ich begeistert von Gott bin. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Beziehung zu uns selbst ist etwas Entscheidendes. Die nächste Bibelstelle an der Stelle heißt, wie geht dann jetzt weiter? Wie kann ich da etwas Neues reinbekommen? Römer 12. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Diese Umwandlung, das ist wie von einer Raupe zum Schmetterling, wie diese Metamorphose, wie diese Veränderung, die sich dort vollzieht, was das ein und dasselbe Wesen ist. Ja? Raupe und Schmetterling ist eigentlich dasselbe Wesen, aber es ist eine ganz andere Identität und Möglichkeiten. Das hat sich völlig geändert dadurch. Uns wird oftmals suggeriert, wir bräuchten, sorry, ich bediene heute dieses Smartphone-Thema ganz besonders und das hat auch seine Gründe. Uns wird oft suggeriert, wir bräuchten ein neues Hardware-Upgrade. Manchmal reicht es, wenn innerlich etwas neu gemacht wird, wenn es eine neue Identität gibt und wenn diese Identität als Kind Gottes neu bestätigt wird. Diese innere Verwandlung, diese Beziehung zu mir selbst mit einer neuen Ehrlichkeit, wer ich selbst bin vor Gott, wie ich das vorhin anklingen lassen habe, die ist so entscheidend. Das ist ein Bereich, wo ich dieses Neu von Gott leben kann. Und wisst ihr, das macht wunderbar frei, wenn man zu sich selbst stehen kann. Nicht im Sinne von, dann müsst ihr mich halt ertragen, so wie ich bin, sondern so eine innere, lockere Freiheit. Weil ich weiß, ich bin von Gott geliebt und auch wenn mich nicht alle lieben, das ist okay, weil ich von Gott geliebt bin, weil ich eine Liebesquelle habe, die nicht einfach versiegt, die nicht von meiner Leistung abhängig ist, die nicht von meiner Pace beim Laufen abhängig ist, die auch nicht von meinem Mut abhängig ist, die nicht von meinen Likes abhängig ist, sondern eine Liebesquelle, die einfach da ist, die über mich ausgegossen wird, wo es mir einfach gut geht. Das ist eine Wesensveränderung, die sich durch Jesus in unserem Leben vollziehen kann, indem der Heilige Geist an mir arbeitet und neue Früchte wachsen lässt. Und diese Freiheit, die entsteht aber oftmals durch Zerbruch und durch ziemlich radikale Beschäftigung mit den eigenen Versäumnissen, mit den eigenen Fehlern. Ich musste selbst erleben, dass ich erst an verschiedene Grenzen kommen musste, bevor ich mir Dinge über mich eingestanden habe, die ich vorher nicht wahrhaben wollte. Ich musste an manchen Punkten selbst erst gegen die Wand fahren, bevor ich merkte, hier sind Grenzen bei dir, hier sind körperliche Grenzen, das schaffst du nicht. Und das ist okay. Und manchmal muss man sich da auch Hilfe holen. Manchmal braucht es da Therapie für. Und auch dafür möchte ich Werbung machen. Das ist nichts, wo man sagen kann, alles böse, alles Quatsch. Es gibt richtig, richtig gute Angebote von christlichen Therapeuten, die dir helfen können, aus verschiedenen Sachen rauszukommen. Aus Überforderung rauszukommen, aus Burnout rauszukommen, aus Depressionen rauszukommen, aus Verhaltensweisen rauszukommen, Süchten rauszukommen, wo du selbst nicht rauskommst. Und mit Jesus und mit guter Hilfe kannst du dort richtig viel bewerkstelligen, wenn es um dich selbst geht, wo es etwas neu werden kann. Gemeinschaft an sich ist mit das heilsamste Mittel. Während oft suggeriert wird, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, dann ist das heilsam. Gemeinschaft ist heilsam, weil deine Ecken und Kanten abgeschliffen werden, weil du für Gemeinschaft geschaffen bist, weil du immer während einen Spiegel vorgehalten bekommst, weil du Feedback bekommst, wer du bist. Das Grausamste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn man ihn in einen Raum sperrt und er null Feedback bekommt. Es gibt so null Resonanzräume, das heißt Räume, die überhaupt keinen Schall durchlassen von außen, die aber auch keinen Schall von innerhalb des Raumes reflektieren, sondern die allen Schall schlucken. Das heißt, jede deiner Körperregung, dein Atmen, deine Körpergeräusche, was auch immer das ist, wird verschluckt. Menschen halten diesen Zustand nicht aus. Sie sind nicht dafür geschaffen. Wir sind für konstantes, gutes Feedback geschaffen und haben dafür auch unsere Filtermechanismen. Dritter Bereich neben Beziehung zu Gott, Beziehung zu mir, ist der Beziehung zu anderen. Ein Segen für das Umfeld sein. Und dort ist wieder diese Brücke. Wir finden das im Alten Testament veranlagt. Du sollst ein Segen, du wirst ein Segen für andere sein, sagt Gott Abraham schon im Alten Testament. Wir sind herausgefordert, ein Segen zu sein. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, wieder im Alten Testament. Und vielleicht lässt sich das relativ gut veranschaulichen mit einer Gießkanne. Was passiert, wenn du im Garten oder auf dem Balkon eine Gießkanne mit Wasser füllst und lässt sie dann dort stehen? Und die steht. Und die steht. Und die steht. Wenn du nicht gerade die Absicht hast, dass du mit Jauche düngen möchtest, ist das keine gute Idee. Denn das Zeug stinkt. Das ist furchtbar, wenn so etwas lange steht. Und wisst ihr was? So kann das auch mit deinem Leben sein, wenn du alles Gute, was du hast, nur für dich behältst. Wir sind geschaffen, um zu geben. Wir sind geschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. Wie so eine Gießkanne, die den Segen verteilt auf eine größere Fläche, wo nicht nur Wasser reingefüllt wird und es zu modern oder zu kalken anfängt, sondern wo etwas ausgegossen wird, wenn immer wieder neues Wasser nachgefüllt wird. Im Mavuno-Movement gibt es dieses Jahr ein Jahresmotto, das heißt Be Fruitful, fruchtbar sein. Johannes 15, Vers 5 heißt es. Frucht bringen, etwas weitergeben, etwas entstehen lassen aus der Quelle, bei der wir vor Anker gehen können, bei der wir etwas anzapfen können. Wir sind aufgefordert, ein Segen für unser Umfeld zu sein. Das ist unsere Berufung. Nicht nur für uns selbst da zu sein. Und so haben wir alle etwas. Wir sind Gebende, Empfangende. Manchmal ist das im Alltag die Extrameile, die ich mitgehe. Manchmal ist es auch der extra Sack Kartoffeln, den ich für andere, nicht nur für mich, hole, mitnehme, mir ausborge oder schenken lasse. Manchmal sind das segnende Worte, die ich über andere ausspreche. Manchmal ist es auch die Aufmunterung, die ich anderen gebe, wenn ich sehe, sie sind gerade niedergeschlagen. So kann ich ein Segen sein für andere Menschen. Gastfreundschaft ohne Perfektion hilft anderen genauso. Nicht erst dann gastfreundlich zu sein, wenn mein Home ein Insta-Home ist, sondern jetzt gastfreundlich zu sein, mitten im Chaos. Ist manchmal auch so super sympathisch. Wenn man weiß, ja, kannst auf Toilette gehen, aber sie ist nicht geputzt. Und, sind wir uns einig, bei mir auch nicht. Oder aktives Zuhören. Anteil nehmen an anderen Menschen. Das sind ganz einfache Sachen, die kennt ihr alle selbst. Manchmal muss man sie zusammengedrückt hören. Und diese drei Punkte mit in den verschiedenen Beziehungen, dieses neue Gottes hineinkommen zu lassen, dazu möchte ich euch einfach zum Schluss der Predigt einladen.